Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von uns Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise in der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu auch immer wieder interessante GesprächspartnerInnen, die euch und uns inspirieren, zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Und deswegen ist eben Austausch und Netzwerk auch hier so wichtig. Und daher freuen wir uns, dass so viele ExpertInnen sich auch regelmäßig Zeit für uns nehmen. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Großwetterlage, St. Pauli abgestiegen. Also es gibt so ein paar Sachen, die nicht so gut sind, aber im Großen und Ganzen geht's mir sehr gut. Und dir?
Ja, dem kann ich mich anschließen. Also ich freue mich jetzt drauf, wenn dann mal was, die Eisheiligen dann irgendwann mal vorbei sind. Also das Wetter ist so ein bisschen unbeständig. Aber ansonsten freue ich mich vor allem auf die nächsten Minuten. Wen haben wir denn da?
Ja, wir haben Enrico Eberlein zu Gast. Enrico ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Deutschen Bank tätig, seit über 18 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung und hat unter anderem mit dem Projekt Grüne Filialen einen großen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Deutschen Bank geleistet. Neben deinem beruflichen Engagement für Nachhaltigkeit ist aber auch die Liste fast noch umfangreicher. Dein Podcast 5 nach 12 ist eine tolle Inspirationsquelle für Nachhaltigkeit, aber du setzt dich auch stark in unterschiedlichen Projekten ein, eben für Demokratie, Gesundheit und weitere Themen. Wir freuen uns auf deine Sicht der Welt als Banker und als Ehrenämter. Herzlich willkommen, Enrico. Wie geht's dir?
Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Bei der Anmoderation geht es mir natürlich jetzt gleich direkt blenden. Wobei über Eisheiligen bis zum St. Pauli-Abstieg, das wird ja eine Breite.
Da ist alles dabei.
Ich kann sagen, ich kann bei beiden Themen perfekt mitfühlen. Also ich, mir von meinen Wegen kann es ruhig auch ein bisschen wärmer werden, vielleicht nicht zu warm. Und ja, St. Pauli tut mir schon ein bisschen in der Seele weh. Ich fand ein sehr bereichender Club in der ersten Liga. Schade drum. Aber man kann das Ding ja wieder umdrehen.
Ja, genau. Jetzt geht's wieder in Aufstieg, das ist auch toll. Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Ja, würde mich auch mal bei dir interessieren, ja, Bankkarriere, wie lief das bei dir?
Also ich will vielleicht, fangen wir ganz bewusst negativ an, weil das soll vielleicht andere motivieren. Man kann sich ja auch selbst verändern und bewegen und transformieren. Ich war nicht so im Nachhaltigkeitsfokus und der meine Fahrzeuge kennt, die ich vorgefahren bin, weiß, dass die nicht nachhaltig waren, ehrlicherweise. Geprägt wurde ich dann im Grunde genommen parallel zur gleichen Zeit auf der einen Seite meiner großen Kinder, die sozusagen das Thema Ernährung sehr stark in der Familie auf den Tisch gebracht hat. Wo kommt das her? Was essen wir eigentlich gerade? Ja, so, und da waren auch manchmal Fragen dabei, wo ich dachte, wow, wo kommen die denn jetzt her? Ja, also da war ich ehrlicherweise als Papa nicht so wirklich vorbereitet. Und parallel dazu war das genau die Zeit Fridays for Future, Greta Thunberg. In der gesamten Gesellschaft hat man eigentlich gedacht, Transformation wird das jetzt das Normalste von der Welt. Und wir haben als Bank gerade nachhaltige Investitionen Produkte aufgelegt und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die uns aus den Händen gerissen wurden. Also, und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Also das war irgendwie in sich ein Widerspruch und ja, da bin ich tiefer eingestiegen. Also im Grunde genommen Learning by Doing, ne? Nicht vorher studiert und ganz viel auswendig gelernt und gehofft, dass man das dann umsetzen kann, sondern einfach beim Tun genügend Fehler gemacht, aber auch genügend dazu gelernt und sich verändert. Also so bin ich in das Thema Nachhaltigkeit reingerutscht.
Ja, und das hast du gerade schon erwähnt, also ihr habt dann auch als Bank auch ein nachhaltigeres Portfolio aufgesetzt. Ich stelle mir das ja auch schon als eine große Herausforderung vor, das ist eine große Transformation, sich auch mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und wir sind ja auch immer der Meinung, dass man vor allem die Menschen mitnehmen muss am Ende, denn nur dann wird auch wirklich ein Unternehmen nachhaltiger. Hast du da so ein bisschen Insights, die du uns geben kannst? Was hat da bei dir gut funktioniert, was vielleicht auch nicht?
Also, da sind wir in der Meinung total identisch, weil ich denke, eine Transformation ohne die Menschen mitzunehmen funktioniert nicht, ne? Weil wir sind ja per se nicht ausgelegt, dass wir uns gern verändern. Wir wollen uns ja mit Menschen ja gar nicht verändern. Also bitte alles so lassen, wie es ist. und bitte nichts verändern. Also dementsprechend muss man sie mitnehmen. Das sehe ich genauso. Bei einer Bank muss man natürlich einsehen, das wird oft vergessen. Da gibt es natürlich berechtigt die Punkte, die man anspricht. Aber im Grunde genommen ist unser großer Hebel ja weniger die Bank an sich selbst. Natürlich unser Tun, das natürlich. Aber im Grunde genommen liegt der Hebel ja bei dem Kunden. Also bei unseren Kunden, die in der Transformation zu begleiten, weil da ist natürlich der viel größere Fußabdruck als bei uns ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen Technik, ein bisschen Energie, was man bezieht oder Papierausdruck. Also das heißt, für wen geben wir Geld aus und wo ist, investieren wir Geld? Da ist natürlich der große Hebel. So, und ja, meine Erfahrung ist, auch da läuft nicht immer alles rund, logischerweise. Man sollte sich von Rückschritten nicht vom Weg abbringen lassen, aber immer kritisch selbst hinterfragen. Und ich habe selbst festgestellt, dass ich, umso tiefer ich in das Thema eingestiegen bin, ja, vielleicht einfach das Tempo manchmal zu hoch war. Also mein Gegenüber vielleicht selbst überfordert habe, weil der gar nicht so weit war. Der hat sich da gar nicht so intensiv mit beschäftigt. Und ich war da schon von weggerannt und habe mich gewundert, wo bleiben wir denn? Ja, so, also macht schon Sinn, die Menschen an der Stelle mitzunehmen. Und ja, was für mich das Hauptlearning war, würde ich sagen, dass oft unterschätzt wird, dass der beste Experte eigentlich an seinem Arbeitsplatz sitzt. Also überzeuge den Menschen, der an seinem Arbeitsplatz unterwegs ist, jeden Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, mehrere Jahrzehnte, der weiß, was da geht. Der macht es vielleicht nicht bewusst, weil er noch nicht den Antrieb hat oder ja, vielleicht auch nicht belohnt wird oder es interessiert keinen. Aber wenn du diese Menschen mobilisierst, entsteht eine Energie und ein Know-how, was kaum aufzuhalten ist. Dann müssen wir nicht diskutieren, Menschen mitzunehmen, weil sie werden ja dann selbstwirksam. Sie können selbst etwas beeinflussen. Sie sehen das Ergebnis und zwar direkt. Und wenn dann natürlich die Rahmenbedingungen passen, vielleicht auch ein Danke und ein Lob kommt und man sieht, was man bewegt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr viel. Und muss aufpassen, dass ich nicht so viel rede, müsste über irgendwas aufpassen, sonst könnt ihr keine Fragen mehr stellen. Der dritte Punkt, also einen dritten Punkt schon noch, das, was ich selbst so immer wieder gemerkt habe, man versucht natürlich auch aus Sicherheitsgedenken eines Unternehmens, ne, dass man nicht in der Kritik steht, viele Dinge erstmal sehr perfekt zu durchdenken. Wie kann man es jetzt ganz genau machen? Da gibt es natürlich viel Theorie. Das dauert aber ewig, ne? Manchmal dauert das auch super ewig. Und auch auf Politik zu warten, wenn die Rahmenbedingungen passen, das könnte auch, da kann man auch wahrscheinlich noch länger als das eigene Leben warten, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich wäre lieber plädiere dafür, einfach loszugehen. Also ganz einfach, praktisch einfach Dinge zu machen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ne? Darum geht es nämlich gar nicht. Sozusagen damit Erfolgserlebnisse schaffen, Dinge, die man zeigen kann, Ergebnisse und über diese sprechen. Und dann ist das so ein selbsternährender Prozess. Das ist also eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, aber jetzt erklär doch mal ein bisschen, was sind jetzt diese grünen Filialen? Also was ist das? Du hast ja jetzt eben darüber gesprochen, das eine ist ja ich sag mal so Scope 1, ja, also was mache ich jetzt selber? Und das andere ist ja aber auch die Scope 2 und 3, also sozusagen, wenn man jetzt mal klassisch ausdrücken würde, gerade 3 ist ja das große Thema. Was versteht ihr unter einer grünen Filiale?
Ja, ich habe festgestellt, also es ist übrigens ein Arbeitstitel, der ist nie wieder weggegangen. Also es war eigentlich nur ein Arbeitstitel, um es gleich von wegzustellen. Aber der hat allen so gefallen, dass er dann doch geblieben ist. Im Grunde genommen ist es das, was ich gerade angefangen habe, ein bisschen zu erzählen. Wir haben, also ich nenne es ein 360-Grad-Konzept, das versucht haben, auf vielen Ebenen das Thema Nachhaltigkeit zu bewegen. Und wir fangen, und das ist sicher für viele Konzerne auch nicht ganz typisch, wir haben bei den Leuten, bei den Menschen angefangen, und zwar bei ihrem Privatleben. Also das heißt, wir haben angefangen, wo stehst du eigentlich heute? Selbst, persönlich, nicht als Angestellter eines Unternehmens, sondern wie begleitet dich das im Leben? Und dann haben wir natürlich gauche Normalverteilung gehabt. Und das völlig nicht wertend, sondern wir haben darüber diskutiert. Und damit kommst du natürlich schon ins Gespräch. Und ich muss sagen, das war so ein bisschen Perlentauchen, weil man sofort Kolleginnen und Kollegen findet, die mit dem Thema so tief schon involviert sind, aber im Büro gar nicht darüber sprechen. Aber sie sind, ja, haben ihr Leben komplett dafür ausgerichtet. Sie sind sogar Expertin. Und die kann man natürlich gut nutzen. Und das haben wir auch gesehen, die dann sofort gesagt haben, oh, da habe ich Bock drauf, da will ich mitmachen, da will ich mich engagieren. Also damit haben wir angefangen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, das wird immer wieder unterschätzt. Wir wissen es natürlich auf der anderen Seite auch alle, wir unterliegen einer Informationsflut, alle. egal in welchen Bereichen. Und wir setzen oft voraus, der Gegenüber weiß immer alles, über was wir gerade reden wollen. Der hat das sich auch gerade belesen, aber der liest vielleicht gerade was anderes. Das ist für den vielleicht wichtig in seinem Leben. Das heißt, wir haben sehr stark in der nächsten Stufe gezeigt, was kann ein Konzern wie unsere Bank, wo sind unsere Stellhebel, was tun wir und wo haben wir die Reise erst begonnen? Und wo sind noch ein paar Fragezeichen, wo wir vielleicht noch gar nicht die Antworten gefunden haben? Ne? Also eine Transformation ist ja eine Bewegung und nicht ein Ist-Zustand an der Ecke. Der ändert sich ja permanent. Das heißt, diese Transparenz zu schaffen, und bei einem weltweiten Konzern gibt es ja eine Menge zu erzählen, was man regional ja immer gar nicht alles mitbekommt. Der dritte Punkt war natürlich dann zu sagen, bring die Menschen selbst in die Selbstwirksamkeit, also lasse sie etwas bewegen. Und deswegen meine ich das mit der Expertise. Wir hatten als ein Beispiel einen Ideenwettbewerb, wie wir als Company erfolgreich und nachhaltiger werden können. 1000 Ideen in 2 Wochen sprechen für sich. Und da waren noch gar nicht alle Kolleginnen und Kollegen involviert. Also es war nur eine ganz kleine Population, ehrlicherweise. Aber das große Ziel ist natürlich, um die Hebel zu bringen, war natürlich, aber wir hatten, ich glaube, damit ich will nicht sagen eine Mindset-Änderung, aber wir haben uns alle auf die Reise gemacht. Jeder da, wo er gerade war, ist ein Stück weitergelaufen, sozusagen ganz automatisch durch diese Art und Weise. Und dann war natürlich ein Schwerpunkt die Qualifizierung. Die setzte aber dann natürlich auf einem anderen Nährboden auf für jeden Bereich, dass jeder für seinen Bereich die Qualifizierung machen konnte, weil am Ende ging es ja darum, diese Kompetenz in der Beratung an Kunden zu bringen. Ob es jetzt auf der Kreditseite oder auf der Geldanlageseite ist, dass dieses Know-how kommt. Das ist sozusagen das, was wir für den Vertrieb verschaffen haben. In dem Zusammenhang haben wir ja komplett die Kommunikation geändert. Wir haben Plattformen geschaffen, Hotspots, wo man diese Dinge finden kann, haben permanent Informationen geliefert, haben Qualifizierungen mit Experten geschaffen, die gar nicht mit Banking immer zu tun haben. Also ein Beispiel, wenn du in die Beratung gegangen bist mit einem Kunden Finanzprodukten, kam oft erstmal eine Reaktion gar nicht auf das Finanzprodukt, das Nachhaltige, sondern einfach aus einer Lebenslage. Ne? So Ernährung, Elektrizität, Energie oder welche Diskussion da gerade opportun war, kam dann auf. Und natürlich ist nicht jeder Banker in jedem Thema Experte. Also haben wir versucht, uns darüber Experten zu holen. Darüber ist übrigens der Podcast 5 nach 12 entstanden an der Ecke. Ja, also das ist so vielleicht so ein kleines Beispiel, vielleicht so als finalen Punkt, den die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, war einer der Punkte soziales Engagement. Also die Kolleginnen und Kollegen, wir haben das bewusst integriert, noch mehr, also viele sind schon sehr sozial engagiert mit Company oder einfach privat. Und das haben wir noch eingebaut und das hat eine gigantische Bewegung ausgelöst von Kolleginnen und Kollegen, die sich engagiert haben. Also wirklich, es hat sich verzigfacht, nochmal zusätzlich auf schon einem sehr hohen Niveau. Den Erfolg kann man nicht messen, aber ich würde sagen, auch das, ne, wir definieren ja Nachhaltigkeit in der Bank immer als ESG, sind natürlich das Thema sozial, hat da natürlich auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen und wir haben anders darüber gesprochen in der Company, muss man auch sagen. Ne? Also ihr seht, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, das wird die Folge mal definitiv sprengen, aber ich hoffe, so ein bisschen ist die Idee rübergekommen und ich finde sogar, die Idee kann man eigentlich Copy and Paste in vielen Unternehmen machen, auch in Industrieunternehmen, weil ich glaube, das System an sich, muss man natürlich dann mit seinen Inhalten füllen, aber das System an sich würde ich jedem nahelegen, die Menschen auf ihrer Reise mitzunehmen und egal, wo sie sind gerade. Und ich hatte vorher wirklich große Skeptiker auf allen Ebenen. Was soll das? Und diese haben sich auch auf die Reise gemacht.
Ja, absolut. Und wie du es auch beschrieben hast, das finde ich auch das Schöne an Nachhaltigkeit. Es hat eben so viele Perspektiven und Ansatzpunkte, auch durch ESG, eben meinen Sportverein im Dorf zu unterstützen sozusagen, passt da genauso rein. Und das ist eben das Schöne. Eigentlich findet jeder einen Anknüpfungspunkt. Um nochmal auf die Geschäftskundenseite kurz zu wechseln, aus deiner Sicht als Banker, der schon so lange am Start ist, ist Nachhaltigkeit im Unternehmen ein Business Case?
Wow, das ist natürlich eine Frage.
Ganz einfach, ja.
Total einfach natürlich. Also klar gibt es hier keine pauschale Antwort und schon mal eine einfache gar nicht. Machen wir uns nichts vor, aber das wisst ihr genauso gut wie ich. Und machen wir uns nichts vor, es ist auch schwierig. Also solange produzieren, ich bleibe mal jetzt mal bei Produktion als Unternehmen, auf Kosten der Natur und auf Kosten zukünftiger Generationen kein Preisschild hat, keinen Wert hat und damit ja einen gigantischen Wettbewerbsvorteil, ist natürlich Nachhaltigkeit im Unternehmen benachteiligt. Punkt. Das ist sozusagen so Fakt. Das heißt also, natürlich ist es nicht einfach ein kleiner Business Case. Ich denke aber, es geht nicht ohne. Ja, so funktioniert nun mal die Gesellschaft, die Wirtschaft weltweit. Es muss ein Business Case werden. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Welche Fragen stellt man sich an der Stelle? Und ich würde es mal so formulieren, für mich ist es, auch wenn es schwierig ist, eine Notwendigkeit. Ich glaube, die aktuelle weltweite, nicht nur politische Situation zeigt uns, dass da ein paar Dinge, ja, geht es gar nicht um die Welt retten oder um Nachhaltigkeit, aber es geht um Resilienz, es geht um Unerpressbarkeit, würde ich mal sagen, ne? Um Lieferketten, die nicht das ganze Unternehmen kosten. Ich würde mal mit diesen Benefits nach vorn nehmen und nebenbei retten wir noch die Welt, dass man sich darüber definitiv Gedanken machen muss. Das ist und mal unabhängig von der Zukunftsfähigkeit, weil ich denke, also ist meine persönliche Meinung, das Thema Nachhaltigkeit wird nicht mehr verschwinden. Man sieht es zum Thema Energie, erneuerbare Energien wachsen exponentiell. Wer meint, das passiert nicht, ist weltfremd, würde ich einfach mal sagen. Definitiv weltfremd. Und so werden die Dinge ihren Lauf nehmen. Und wer als Unternehmen in der Zukunft weiter agieren will, wird sich daran mit anpassen müssen. Also das heißt, es ist ein klarer Punkt, ein Muss. Aber, und das ist das Aber, es rechnet sich halt wahrscheinlich nicht gleich. Und da gibt es, denke ich, verschiedene Ansätze, wo man ansetzen muss. Der eine Punkt ist natürlich mal langfristig zu denken und zu sagen, okay, wann kippt das heutige Investment ins Positive? Das ist wissenschaftlich erwiesen, zumindest gesellschaftlich ist das sehr klar messbar, dass es so ist, dass sich das lohnt. Der zweite Punkt ist natürlich, mit seinen Möglichkeiten über Regulatoren einzuwirken, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Wettbewerbsnachteil vielleicht etwas zumindest reduziert wird oder bevorteilt wird, wenn ich denke an Kreislaufwirtschaft etc., dass man diese Dinge letztendlich als Regulator unterstützt und ihnen vielleicht auch Anschubhilfe gibt, dass der Wettbewerbsnachteil ausgeglichen wird. Also für mich ein klares Muss. Und ja, es muss darauf geachtet werden, dass es ein Business Case ist. Also wenn man sagt, es ist immer nur Weltretten, egal was es kostet. Also es kostet etwas, aber die Wirtschaft funktioniert nun mal so, dass sich das auch irgendwann rechnen muss und dann kann man die Punkte nicht voneinander trennen. Das ist klar. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Es gibt natürlich viele, viele Unternehmen, die das erfolgreich umsetzen. Und ich finde, da verachten oder unterschätzen wir oft das Thema Kooperation. Also, dass wir immer denken, wir müssen alles selbst erfinden in unserem kleinen Kosmos. Dabei gibt es schon Lösungen. Und wenn wir da untereinander kooperieren, profitieren ja am Ende beide. Also der die Idee schon hatte und sie schon erfolgreich umgesetzt hat und der sie jetzt zusätzlich kommt und für seine Fragezeichen eine Lösung hat. Da finde ich, da sollte man mehr hingucken, also viel öfter. Und das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich im Podcast über Lösungen rede, weil ich finde, vielleicht hört es dann der Richtige und sagt, wow, genau das Problem haben wir. Da gibt es ja, wusste ich gar nicht. Ne? So, das sind so die Gedanken, die ich an der Stelle hätte, definitiv.
Ja, aktuell haben wir ja so ein bisschen, naja, ich sag mal so, gefühlten oder vielleicht auch realen Backlash durch die Omnibusverordnung, die Reaktion der EZB. Die hat ja jetzt eben auch nochmal reagiert auf den Rückgang der Regulierung. Wie schätzt du denn da die Situation ein?
Also ist jetzt meine persönliche Meinung, ne? So, ich sag mal so, ich finde eine Antwort ist da wirklich schwierig, weil ich glaube, mit der Regulatorik waren wir erstmal auf dem wichtigen Weg. Weil ohne Regulatorik, ein Selbstläufer ist es nicht. Das haben wir ja die letzten 30, 40 Jahre gelernt, ne? Das heißt, die Regulatorik ist entscheidend. Man muss aber auch ehrlich sein, so an manchen Ecken ist ein bisschen viel gewollt worden. Vielleicht auch ein bisschen arg verliebt in Kleinigkeiten, die wiederum in Unternehmen einfach zu Problemen geführt haben, in gigantischen Aufwand, wo man sagt, ja, ist das dann der effektive Nutzen? Also bringt es den eigentlichen Hebel in Bewegung? So, das heißt, deswegen, ich bin schon ein Freund davon, dass man da ja nachjustieren musste, ja, an der Ecke und vielleicht ist manchmal weniger mehr und auch auf die Unternehmen vertraut. Auf der anderen Seite, dass man jetzt natürlich gewisse Bereiche ausschließt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so geschickt und ich glaube auch sehr kurz gedacht, weil die großen Konzerne haben ja Lieferketten, sie haben Zulieferer und die sind dann wiederum in kleinen und Mittelständern Unternehmen. Und wenn der Große die Zahlen aufzeigen muss und braucht dafür die Zahlen des Kleinen, der sagt, ich muss das gar nicht mehr machen, da gibt es ja schon mal einen Widerspruch in sich, ne, der dann sozusagen nicht so einfach zu lösen ist. Also muss der Kleine dann doch die Zahlen haben parat und das ist sozusagen das der Widerspruch an sich. Und ich bin bei der EZB, dass ich sage, naja, die großen Konzerne haben natürlich eine große Macht, da ist viel Geld im Spiel. Ne, auch von der Investmentseite her. Und wenn die Transparenz nicht gegeben ist, ist die Verpflichtung nicht da. Und da lässt natürlich auch die Dynamik nach, muss man einfach so sagen. Also deswegen, ich glaube, die Antwort ist nicht einfach. Ich würde auch nicht sagen, das eine ist richtiger als das andere oder falsch. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht persönlich. Aber ich habe leicht reden, ich sitze da nicht am Tisch und sehe die ganze Komplexität im Teil. Ne? Also das ist ganz einfach. Aber ja, ich bin für die Regulatorik, ich bin für eine entspanntere, aber ich bin auch für eine Sicherheit der Unternehmen. Ich meine, wenn die jedes Mal bei nach jeder Wahlperiode damit überlegen müssen, wer jetzt das wieder zurückdreht oder verschärft, das ist das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann. Das wissen alle Unternehmer. Ne? Die planen da anders, nicht nur Familienunternehmen. Und da wäre schon eine gewisse Kontinuität besser. Punkt. Lange Antwort, aber kein klares Ja und Nein, sage ich auch. Also ist auch schwierig an der Stelle, glaube ich.
Ja, Nils hatte in der Vorstellung zu dir ja schon erwähnt, dass dich ja auch noch andere Themen auf jeden Fall beschäftigen. So brennst du ja auch für den Schutz der Demokratie. Und da finde ich es nochmal spannend. Also siehst du da auch Verbindungen auch zu dem Themenkomplex Nachhaltigkeit oder läuft das so auch, wie du rangehst und was du machst, eigentlich separat als zwei Streams sozusagen?
Ja, gute Frage. Ehrlicherweise mache ich mir da nicht darüber Gedanken, gerade ob ich das zusammenbringe oder nicht. Also ich bin ja hoffentlich keine gespaltene Persönlichkeit, aber an der Ecke. Aber ich würde es mal ganz einfach formulieren. Also wir sehen das ja gerade auch in etablierten Demokratien, wenn dann Menschen an die Verantwortung kamen, wo man nicht mehr so ganz sicher ist, ist das demokratisch oder schwenkt das schon in andere Gesellschaftssysteme, dann geht es in diesem System, ne, und ich war selber in der Diktatur 20 Jahre, geht es darum, wenigen Menschen irgendeinen Vorteil zu verschaffen, ne? Wer das auch immer ist. Ob die Digital-Unternehmen, ob es die Ölindustrie ist, wer auch immer zum Beispiel, ne? Könnte man ja so sagen. Das heißt also, es hilft nur wenigen Menschen. Und Nachhaltigkeit und Demokratie, also wenn wir als Gesellschaft nachhaltiger sind, hilft es ja allen Menschen. Und es hilft nicht nur den Menschen heute und hier, sondern auch den zukünftigen Generationen. Und das ist ja eher demokratisch, würde ich sagen, oder? Also wir sind da nicht, deswegen, das ist für mich eine sehr, sehr klare Bekenntnis. Und der zweite Punkt ist, wir reden bei Demokratie über die Macht des Volkes. Ne? Da kann man eine eigene Diskussion drüber machen. Aber wir sprechen darüber, wie Menschen selbstwirksam werden können. Denn über Selbstwirksamkeit bekommen wir Zuversicht. Die fehlt uns ja gerade ein bisschen in der Gesellschaft. Und man kann selbst Dinge bewegen. Und wenn ich dann so denke an Energiegenossenschaften. Also wir machen eine Transformation der Nachhaltigkeit, der Energiewirtschaft und die Menschen profitieren selbst. Und zwar ich als Privatmensch und nicht als Company. Oder ich wohne in einer Stadt, in einer lauten Straße ohne Bäume und ich sehe immer wieder Neubauten, wo ich denke, wow, warum wird da bis jetzt noch kein Baum, warum wird das nicht integriert? Ne? Aber wenn du jeden Menschen, den wir fragen, der will natürlich lieber im Grünen wohnen, der will lieber in einer ruhigen Straße wohnen, der will keine Abgase einatmen, sondern der will sozusagen eine hohe Lebensqualität haben. Ja? Oder wenn wir darüber denken, öffentlicher Nahverkehr, ja, der soll eben nicht, ich lebe in Berlin, da ist also öffentlicher Nahverkehr jetzt, ist auch nicht perfekt, aber ist sicher kein Problem. Gehen wir mal nach Brandenburg aufs Land, da fährt der Bus nur einmal am Tag. Da profitieren nicht von alle. Also deswegen sage ich mal, für mich ist, und das merke ich auch in meiner Bubble, ich treffe immer die gleichen Menschen, die für Nachhaltigkeit sich engagieren und für Demokratie. Also nein, das kann man nicht auseinandernehmen. Ja? Auch wenn es nicht eins zu eins so ist. Deswegen, das fällt mir leicht. Ja, aus meiner Lebenserfahrung sowieso.
Ja, das ist ja auch wichtiger denn je, ne? Also das merkt man ja auch immer, wenn man ins Nachhaltigkeitsthema einsteigt, wie wichtig eben auch, ja, also eigentlich auch das Demokratiethema ist. Ja, es verschiebt sich ja immer so ein bisschen. Da merke ich bei mir selber auch, ne? Also wo engagiert man sich?
Genau. Und ich sage mal so, Nils, gucken wir uns mal an in die Wahlprogramme der Parteien. Also die Parteien, die ein Problem mit unserem System haben, unserem Demokratiesystem, also die, ne? Sind auch diejenigen, die den Klimawandel leugnen. Mhm. Machen wir mal die Negativparallele, ja, also an der Ecke. Und das spricht ja für sich, würde ich einfach so sagen.
Ja, mich würde auch nochmal dein eigener Podcast interessieren. Also 5 nach 12, Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen was drüber. Also mit wem hast du da schon so gesprochen oder wie bist du auf dieses Projekt gekommen oder wie bist du da zum Podcast gekommen?
Und auch sorry, dass ich reingrätsche. Ich finde es auch interessant, 5 nach 12 und nicht 5 vor 12. Also da auch da nochmal drauf einzugehen, so wie der Name so zustande kam. Ich finde es immer super spannend.
Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Da wird wahrscheinlich, also da werden viele schmunzeln, denke ich mal, weil viele vermuten ja, 5 nach 12 und dann Nachhaltigkeit, noch so einer, der einen Weltuntergang sieht. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die Welt geht nicht unter. Ist nur die Frage, ob wir noch dabei sind als Menschen, aber die Welt geht nicht unter. So, nee, aber der Name hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir wollten es, so wie ihr gerade sagt, wir wollten es damals 5 vor 12 nennen. Also im Grunde war das Teil, fangen wir mal einen Schritt noch weiter davor an, das war Teil des grünen Filialkonzeptes, weil wir eben festgestellt haben, dass es cool wäre, wenn wir Menschen qualifizieren. Und Erwachsenenqualifizierung, wer sich damit beschäftigt, weiß, es nicht so ganz einfach. Bei Kindern ist es einfacher, weil Erwachsene müssen wollen. Wenn die nicht wollen, macht es wenig Sinn, sie zu qualifizieren, da kommt nichts an. Also, und dann haben wir gesagt, mach das irgendwie einfach, weil ein Banker hat jetzt auch mit seinen Themen genug zu tun. Jetzt soll er sich noch über Ernährung und Energiewende und was auch immer beschäftigen. Wer soll das alles schaffen? Kann kein Mensch. Also sie brauchen einfach ein paar Informationen, einfach zu qualifizieren. Und da ist der Podcast entstanden, wo wir gesagt haben, wir landen Expertinnen ein, die nichts mit Banking zu tun haben, sondern aus ihrem Fachbereich die Dinge erzählen. Und zwar positiv. Also nicht, dass morgen die Welt untergeht, sondern was ist die Lösung? Was ist die Idee? Was kann man tun? Man selbst oder woanders? Ja, und dann haben wir gesagt, wann senden wir den? Wir haben den live gesendet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nennen wir es 5 vor 12. Ne? Das passt ja so zur Nachhaltigkeit. Und wir fangen 11.55 Uhr an. Ja, keine Ahnung, wie das bei euch bei virtuellen Meetings ist. Also ich plädiere mal aus dem Nähkästchen. Also 5 vor 12 wäre keiner drin.
Ja.
Nicht mehr der Moderator. Und 12 fehlt auch noch die Hälfte. Also 5 nach 12 sind alle da.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir nennen es 5 nach 12 und starten 12.05 Uhr. Also es hat nur was wirklich mit der Uhrzeit zu tun. Das ist der Hintergrund
mit dem
Namen.
Ja.
So, und dann habe ich das jemandem erzählt, Jürgen Schmidt, der sehr stark auf Social Media unterwegs ist, den ich sehr schätze, einen Kollegen, der hat gesagt, machen. Und danach habe ich ehrlicherweise keinen mehr gefragt. Wir haben es dann 5 nach 12 genannt. Ja, er hätte gefragt, ob ich Gäste, ne, so vielleicht ein bisschen, also erstmal danke, dass ich ein bisschen Werbung machen darf. Also ich wäre keinem gerecht, weil es sind ja mittlerweile eine Menge Folgen. Viele sind veröffentlicht, nicht alle. Und 14-tägig kommt natürlich einige Gespräche zusammen. Aber das Schöne ist, was ich an dem Podcast mag, ich nehme ja alles persönlich auf und führe mit allen weitergehende Gespräche, versuche es zumindest, und vernetze die Leute. Das ist so die Nebenrolle, die mit dem Podcast gar nicht so richtig das ursprüngliche Ziel ist. Und eine schöne Geschichte, ich war bei Professor Dr. Peter Hennecke als Vollmitglied vom Club of Rome. Ja, mittlerweile war ich das zweite Mal beim Wuppertal-Institut. Jetzt haben wir eine Gesprächsrunde mit Wissenschaftlern gemacht, die mal in eine Bank reinhören wollten. Die Wissenschaftler haben ihre Fragen gestellt, ich habe meine Fragen gestellt. Wir haben weitere Deep Dives zu den Themen gemacht. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Kooperation, wo wir uns vernetzen. Und lustigerweise haben wir uns übrigens auch zu Vorträgen zur Demokratie getroffen. Aber das war nicht geplant, also in der gleichen Veranstaltung, fand ich auch sehr spannend. Also deswegen, da kann ich nur empfehlen, reinzuhören, weil da ist zum Beispiel eben auch die Armutswende mit drin, über die wenigsten beim Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und im Grunde genommen ist das nämlich die Finanzierungsquelle, nicht die armen Menschen, sondern die Idee dahinter. Mehr mache ich mal, sage ich mal nicht an der Stelle. Also ist es sozusagen, weil ja immer alle sagen, Nachhaltigkeit ist nicht bezahlbar. Also das Institut der Club of Rome hat eine Idee. Was ich auch cool fand, weil es eine völlig andere Geschichte ist, Obinga Schnögelrügel. Ich habe mir nicht versprochen, das ist sein Alias. Obinga ist 26 Jahre, also um zu sagen, 30 Jahre jünger wie ich. Also wirklich eine andere Generation. Ich würde sagen, für mein Alter manchmal ein bisschen drüber. Aber er trifft seine Generation und spricht über Biodiversität in einem Garten in Berlin. Hat massenhaft Fans, ich glaube 500.000 Follower. Und es war einfach cool, wie zwei Generationen, ich aufeinander kamen und über die Dinge diskutiert haben. Das fand ich total cool und vernetzt ja nochmal, ne? Also wir sind ja oft in unserer Bubble unterwegs und bricht einfach diese Dinge. Also das ist so, ja. Und ja, ich glaube auch einer Highlights war natürlich Professor Ramsdorf, also der, glaube ich, meist zitierte meistzitierte Wissenschaftler der Welt.
Oh ja.
Das war für mich ein Highlight schlechthin, dass das Gespräch funktioniert hat. Davon zähle ich noch heute. Aber es gibt auch viele andere, ganz praktische. Tim Meyer über Energie oder Vera Starker über Transformation und Führung. Ja, also ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ich da kennenlernen durfte, von denen ich viel gelernt habe, viel, viel gelernt habe. Was mich triggert, also auch wenn kein Zuhörer drin wäre, ich freue mich über jeden, über jede Zuhörerin, aber für mich ist es wie ein Buch lesen, also und auf einer tollen Art Menschen kennenzulernen und Lösungen zu vermitteln. Also seht, ich schwärme da selbst von, ja, also aber das soll nicht als Eigenlob rüberkommen, einfach weil man sieht, wie viel eigentlich Wissen und Lösungen in der Gesellschaft da sind, was mir natürlich auch nicht immer bewusst war. Ja, so. Und ich hoffe, es hören viele und können damit was anfangen und können dann vielleicht für sich in ihrem Job, in ihrem Unternehmen oder auch ihrem Privatleben die Schlüsse ziehen und sagen, wow, das hilft mir auch und verändert was. Dann habe ich alles gewonnen, was ich damit wollte. Also.
Total. Also das resoniert total mit mir, mit dir wahrscheinlich auch, Nils. Und ich finde, wie toll und ja, also wie toll das einfach ist, auch diese Zeit geschenkt zu bekommen von anderen, jetzt auch von dir sozusagen und so viel mitnehmen zu dürfen. Ich finde, das ist so, also da kann man das sehr dankbar für sein, wenn man so einen Podcast hosten darf und das so nutzen kann, auch die Zeit investieren kann und so. Das ist wirklich ein Geschenk.
Und du triffst ja immer nur tolle Gespräche, oder?
Ja.
Also ja. Natürlich lernt man nicht in jedem Gespräch, aber du triffst immer tolle Menschen, immer Offenheit. Du bist neugierig und wer erzählt nicht über das, was er kann? Also in keinem Menschen, ne? Also alle wollen gerne erzählen, was sie können, was sie geleistet haben. Und wenn du dann noch sagst, da habe ich übrigens jemanden, der da helfen kann oder wir kombinieren das und dann entsteht wieder was Neues. Ich finde das einfach, also für mich motiviert das jeden Tag. Ne? Das ist auch für mich eine sehr coole Sinnstiftung. Da ist mir jede extra Meile völlig egal. Ne? Also völlig. Aber das kennt ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder die gleichen so rum. Ja.
Ja, vielen Dank. Eine Frage haben wir am Ende immer noch und zwar, was sollen denn aus deiner Sicht, Enrico, unsere Hörer und Hörerinnen heute mitgenommen haben aus unserem Gespräch?
Muss ich aber jetzt nicht auf einen Satz bringen, ne? Kann ich nicht.
Also. Nö.
Sehr schön, sehr schön. Also erstens, auch wenn der Podcast 5 nach 12 heißt, die Welt wird nicht untergehen. So, wie die Zukunft aber aussieht, das liegt an uns. Und zwar können wir sie gestalten. Die fällt nicht vom Himmel, sondern wir sind diejenigen, die sie gestalten. Und wir können sie so gestalten, dass sie für alle gut ist. Das vergessen wir oft. Und ich glaube, sie wird noch besser als heute. Wenn Städte lebenswerter sind, ist sie besser als heute. Wenn kein Lärm auf den Straßen ist, also zumindest deutlich weniger als heute, ist es besser für alle. Ja, also wenn die Luft besser ist, ist es besser für alle. Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach an uns liegt. Ich würde alle motivieren, nicht auf die perfekten Rahmenbedingungen zu warten, nicht den perfektionistischen Plan aufzustellen, sondern einfach wie in jeder Reise, die beginnt mit dem ersten Schritt, den ersten Schritt zu gehen. Und wenn der noch so klein ist und man meint, der ist noch so banal, aber stell dir mal vor, 80 Millionen Menschen gehen den ersten Schritt. Viele haben schon mehrere Schritte gemacht, was das von der Welle ist. So. Also das wäre an der Ecke mein Punkt. Und man sollte seine Expertise nicht unterschätzen. Also man ist der Experte seines Arbeitsplatzes. Niemand sonst ist so tief drin. Ne? Und man ist natürlich auch Experte seines Lebens. Also weiß man natürlich auch, wo man die Hebel hat, die einem nicht gleich aus der Bahn werfen, sondern wo man vielleicht auch mit minimalem Aufwand Wirkung und Impact leisten kann. Also das wär so mein Punkt. Und wenn ich sozusagen auf kurze Gruppen, Wortgruppen, dann würde ich sagen, lasst uns mal von, das fand ich nämlich sehr gut, das kam in meinem Podcast vor mit Astrid Beger, lasst uns nicht mehr von der Umwelt reden. Das klingt immer so, die ist um uns drumherum. Da sind wir nicht Teil, sondern redet von der Unswelt. Wenn wir in der Unswelt sind, sind wir Betroffener und kümmern uns um. Und ich glaube, das passt so ganz gut zu Deutschland. Also lasst uns weniger verwalten und behalten, sondern mehr gestalten. Und das heißt ja nicht, dass Gestalten das Ergebnis schlechter macht, sondern besser werden kann. Das wäre mir wichtig. Und da muss ich ablesen, ehrlicherweise, damit ich es genau formuliere. Professor Hennecke hat zu mir gesagt vom Club of Rome, fand ich sehr gutes Zitat, Leben konsumieren produzieren, nicht auf Kosten von Nach-, Mit- oder Umwelt. Das wäre vielleicht der eine Satz, den ich gesagt hätte.
Ja, ganz lieben Dank.
Vielen Dank für deine Zeit, deine Einblicke und auch nochmal diese schönen Worte am Ende. Ich glaube, da können eine Menge Menschen, die zuhören, was mitnehmen. Danke dir, Enrico.
Danke dir, Enrico.
Vielen Dank für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, Nils, wir haben mit Enrico Eberlein gesprochen. Was nimmst du so mit? Wie fandst du es?
Ja, ich fand es wirklich gut, ihn jetzt auch irgendwie mal im Podcast zu sprechen, weil ich hatte mit ihm halt privat gesprochen und es war irgendwie total interessant. Und ich kannte eben einfach viele Dinge halt auch so nicht. Ja, also was verbirgt sich hinter den grünen Filialen? Also grüne Filialen können ja sein, okay, das sind jetzt irgendwie vier, die jetzt besonders grün sind oder wo wir halt irgendwie gucken, dass wir da Strom sparen oder so. Aber das Konzept mal erklärt zu bekommen, fand ich erstmal total interessant. Und ich fand vor allen Dingen auch interessant, dass es halt ja irgendwie den Menschen in den Mittelpunkt stellt und von daraus irgendwie ausgeht. Und das deckt sich ja eben auch mit unseren Erfahrungen. Und insofern hat das viele Dinge bei mir einfach auch so bestätigt nochmal. So würde ich es mal sagen. Und du?
Also kann ich unterstreichen. Und es ist einfach... Ja, ich finde das ist so toll zu sehen, wie viel halt einfach auch schon wieder passiert und wo es auch so ein Punkt, den er gemacht hat. Es ist ja schon total viel da und genau über so einen Austausch, finde ich, merkt man das auch wieder extrem. Und dass wir weiterhin auch in dieser Reise sind, in dieser Transformation sind. Mal passiert vielleicht ein bisschen mehr, mal weniger, mal gibt's Rückschläge, mal nicht, mal ist es ein bisschen leiser geworden, aber es passiert sozusagen. Und das, finde ich, ist heute nochmal total durchgekommen und auch nochmal interessant, das haben wir ja auch schon öfter aufgemacht, das Thema, ne, dann das wieder mit einem Demokratieverständnis zu verbinden und bestätigt einfach auch wieder so viel. Und es ist dann toll, immer mal wieder auch sich mit Gleichgesinnten dazu unterhalten. Und deswegen hat es irgendwie total viel Freude gemacht, ihm zuzuhören, finde ich.
Fand ich auch, fand ich auch.
Ja. Macht auf jeden Fall Lust auf noch mehr Folgen.
Ja,
und, genau. Und bis zum nächsten Mal, Nils.
Bis zum nächsten Mal, Maike.